Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Der Predigttext steht beim Propheten Jesaja im 40. Kapitel. Wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, neue Kraft, das ist ein Thema, das uns, denke ich, allen etwas zu sagen hat. Wer wünschte das nicht, neue Kraft zu bekommen? Einmal im körperlichen Sinn, aber auch im seelischen Sinn, im geistigen Sinn, im geistlichen Sinn. Überall brauchen wir Kräfte und erleben immer wieder einen großen Kräfteverschleiß. Ich habe vor 2 Wochen eine kleine Kraftlosigkeitserfahrung gemacht, zu Hause in unserem Garten. Da war ein Kirschbaum umgelegt worden vor etlicher Zeit, aber der Stumpf war stehen geblieben. Und dieser Stumpf hat mich immer geärgert beim Rasenmähen. Und dann habe ich mich dran gemacht, diesen Wurzelstock da rauszuholen. War mit einer Säge bewaffnet und mit einem kleinen Beil und habe mich da eigentlich vergeblich abgemüht. Der Nachbar hat es gesehen und kam rüber und sagte, sagen Sie mal, soll ich Ihnen helfen? Und ich sage, ja, ich habe da nichts dagegen. Kriegen Sie das denn? Und er sagte, ja, ich hole meine Axt, in 10 Minuten ist das Ding draußen. Und ich sage, na, da bin ich gespannt. Aber das ist ein Hühne von Mensch, bei der Bundeswehr tätig, und ich habe auf die Uhr geguckt, in 6 Minuten hatte er diesen Wurzelstock draußen und ich hätte ihn wohl nach 3 Stunden noch nicht draußen gehabt. Und ich merkte, ich kann wieder mal neue Kraft gebrauchen. Aber es geht ja hier nicht um die äußere Kraft, so wünschenswert die natürlich auch immer wieder ist. Denn hier geht es ja um Leute, die ihre innere Not zum Ausdruck bringen und die voreinander oder vielleicht auch vor Gott aussprechen: Mein Weg ist dem Herrn verborgen. Was ich so tue und treibe, das sieht er gar nicht. Ich bin eine Nullnummer für Gott. Und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Gott sieht ja gar nicht, welches Unrecht mir hier andauernd geschieht. Ich glaube, er sieht mich nicht. Also diese Leute hatten Kraft verloren, und zwar die Kraft zum Glauben. Und ich denke mal, dass es hier darum geht, um die verloren gegangene Glaubenskraft. Das einschneidendste Erlebnis, was ich in dieser Beziehung hatte, war eine Predigtkrise, die ich als junger Pfarrer erlebt habe, in unserer früheren Gemeinde in Oberfranken, in Berg. Ich sehe mich noch in dieser Nacht, Sonnabend auf Sonntag, und der Predigttermin kommt näher und mir fällt nichts ein. Ein halbes Jahr, nachdem ich dort die neue Stelle angetreten hatte, war ich leer gebrannt, so wie man das so schön sagt. Ja, ich denke, das ist eigentlich jetzt nicht so das Thema. Da gibt es ja noch Kommentare. Und ich habe das zunächst locker gesehen. Ja, aber dann verstrichen die Stunden, Mitternacht. Und plötzlich merke ich, ich habe wirklich nichts mehr zu sagen. Und dann kommt ein Gedanke, den ich noch nie gedacht hatte. Ist denn eigentlich deine Berufung zum Pfarrer echt? Und dann kommt noch ein Gedanke. Ist dein Christsein überhaupt echt? Da müsstest du doch jetzt was zu sagen haben. Aus dem Vollen schöpfen. Und ich kam in einen Wust von Gedanken und Sorgen und Nöten, wie ich es damals überhaupt noch nicht kannte. Und zum Glück kann ich nur sagen, seitdem auch nie wieder so erlebt habe. Schwarz in Schwarz, die Seele, und ich konnte auch nicht mehr beten. Nichts mehr. Neulich rief mich eine frühere Konfirmandin an, erzählte mir ihr Lebensschicksal, dass sie einen entsetzlichen Autounfall erlebt haben, sie und ihr Mann, Frontalzusammenstoß, und der Mann 6 Wochen im Koma lag, und dann wurde er von seinem Chef entlassen, und die ganzen Lebensträume waren ja innerhalb weniger Sekunden ausgeträumt. Und sie sagte, sie konnte eine wirklich gläubige Frau, sie konnte ein halbes Jahr nicht mehr beten. Sowas gibt es. Dunkel, schwarz, ausgebrannt. Und ich wünschte es niemandem, dass er solche inneren Kraftlosigkeiten erlebt. Nun, als junger Pfarrer war ich natürlich auch ein bisschen selber schuld. Die Predigt immer bis auf den letzten Drücker aufgehoben. Und dann in der Jugendarbeit viele Fehler gemacht. Anstatt die alte Regel zu beherzigen, dass man ein Jahr an der neuen Stelle überhaupt nichts ändert, hatte ich sofort alles geändert. Und da gab es eine Rebellion von 100 Jugendlichen, die zunächst mal da waren, waren plötzlich nur noch 20 da. Also das hatte natürlich auch damit beigetragen. Nun, warum erzähle ich das? Ich denke, wir sollten solche inneren Kraftlosigkeiten des Glaubens nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn die können zu einer ganz ernsthaften Bedrohung unseres Christseins werden. Das kann sich auswachsen zu einer echten Glaubenskrise. Das kann sich auswachsen zum Glaubensabfall. Ich sehe den Elia vor mir, diesen Glaubenshelden des Alten Testaments. Eben noch einen grandiosen Glaubenssieg errungen über die 450 Baalspriester. Und dann kriegt er eine Botschaft mitgeteilt, dass die Isebel ihm nach dem Leben trachtet, und schlagartig rutscht sein ganzer Glaube zusammen und er bangt um sein Leben. Und er flieht und kennt sich selber nicht mehr. Ein gestandener Glaubensmann, wohlgemerkt. Ich sehe den David auf der Flucht vor Saul, schon längst zum König gesalbt, kommt er in eine tiefe Glaubenskrise. Kann man nachlesen im 1. Samuel-Buch, Kapitel 27. Da ist so ein Ausspruch Davids aus der Glaubensnot, aus seiner Glaubensnot heraus überliefert. Und da sagt er, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Dieser Mann David, dem wir so viele Glaubenspsalmen verdanken, kann plötzlich nichts mehr glauben. Hat ja eigentlich gar keinen Zweck, diese ganze Flucht. Ich habe die schlechteren Karten, Sauls Stasi ist mir auf den Fersen, ich habe keine Chance. Ist er auch in eine tiefe Not gerutscht. Ich sehe vor mir den Knecht Elisas. Damals waren die Aramäer im Anmarsch auf Israel und haben schon die ganze Stadt Dothan umstellt. Und überall sieht er Rosse und Reiter und die Kriegswagen der Aramäer. Und dann kommt er zu seinem Chef Elisa und sagt, ja, was nun? Wir sind verloren. Und Elisa fleht zum Herrn und er bittet, Herr, öffne meinem Knecht die Augen, dass er sieht, wie die wahren Kräfteverhältnisse sind. Denn Elisa wusste, dass überall unsichtbare, feurige Wagen bereitstehen, dem Volk Israel zu helfen. So viel mal an kleinen Beispielen aus dem Alten Testament, die aber im Grunde genommen uns nur anregen sollen, ja auch mal Rechenschaft abzulegen vor uns selber und vor Gott, wie wir in solchen Glaubenskrisen reagieren oder reagiert haben. Wir sind ja, meine Frau und ich, in der Ehearbeit tätig und immer wieder kommen da Gespräche, auch manchmal telefonisch. Und dann passiert es doch nicht allzu selten, dass irgendeiner der beiden dann sagt, ich kann es einfach nicht mehr glauben, dass sich bei uns etwas ändert. Ich kann es nicht mehr glauben. Diese Glaubenskrisen, die können schneller kommen, als man denkt. Man ist äußerlich noch Christ, aber im Grunde genommen an den Nahtstellen des Lebens ist man verzweifelt. Und das ist natürlich eine tiefe Not. Und die dürfen wir nicht schleifen lassen. Da muss was geschehen. Ich sehe noch meine eigene Mutter vor mir. Mein Vater ist an Magenkrebs gestorben. Als die letzte Operation erfolglos war, musste ich ihr das sagen. Meine Mutter ist vor meinem Auge zusammengebrochen. Ich war damals noch nicht Christ. Ich konnte ihr nicht helfen, nur äußerlich. Das war nichts. Aber ich sehe sie noch vor mir. Ein zusammengebrochener, innerlich, aber auch äußerlich zusammengebrochener Mensch. Also das sind die Nöte, auf die unser Text hier heute eine Antwort gibt. Und deswegen ist es gut, dass wir diese Verheißung haben und jetzt uns noch einmal betrachten. Der Weg zu neuer Glaubenskraft. Ich blende noch einmal ins Alte Testament zurück. Wer die David-Geschichte kennt, und es lohnt sich ja immer wieder, die ganzen vielen Davids-Geschichten zu lesen, weil sie so unerhört lebensecht sind, der weiß, dass David drei Kapitel, nachdem er diesen glaubenslosen Satz ausgesprochen hat, ich komme ja sowieso in die Hände Sauls, dann tatsächlich in die tiefste Not seines ganzen Lebens kam. Es waren ja etwa 400 Anhänger noch übrig geblieben. Mit denen zog er rum und hielt sich da durch Raubzüge über Wasser. Aber das Netz Sauls zog sich immer dichter zusammen. Und dann hat er sich eines Tages überhaupt keinen Ausweg mehr gewusst und hat dann bei dem Philisterkönig Achis an die Tür geklopft. Bei seinem ärgsten Feind. Was muss das für eine Demütigung gewesen sein für David? Kann ich nicht bei dir bleiben? Ich bin nicht mehr sicher vor Saul. Und interessanterweise sagt der Achis, ja, ich gebe dir eine kleine Stadt, da kannst du mit deinen Leuten überwintern. Und dann saßen die also mit ihren Frauen und Kindern und all dem, was sie noch hatten, in Ziklag hieß das. Und eines Tages, als sie zurückkamen, wieder von so einem Raubzug, merken sie, da qualmt etwas. Die ganze Stadt, dem Erdboden gleichgemacht. Frauen und Kinder, weg, entführt. Ein Überfall, als sie ein paar Tage nicht da waren. Das war wohl die härteste Glaubensprobe, die David je erlebt hat. Und man muss mal die Geschichte lesen, 1. Samuel 30. Wie schnell sich das Stimmungsbild bei seinen Freunden und Getreuen geändert hat. Halleluja, Kreuzige. Das sind manchmal kurze Minuten dazwischen. Und die 400 Leute, die ihm sonst an den Lippen hingen und die ihm im Grunde ja auch ihre Existenz verdankten, wenden sich jetzt gegen David. Wer ist denn ja eigentlich schuld an dieser ganzen Misere, an dieser Katastrophe? Und da steht, sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und dann kommt einer auf die Idee. David, du musst dann glauben. Die ersten Steine werden gesammelt. Und David ist in einer absoluten Lebens- oder Todeskrise. Gegen 400 Leute hat er keine Chance, das weiß er genau. Aber nun interessant, wie David in dieser Krise reagiert. Er geht nicht auf die Leute zu und sagt nicht, Leute, schmeißt die Steine weg, ihr seid doch wohl nicht mehr ganz bei Trost. Monate, Jahre zieht er mit mir und immer wieder habe ich mich um euch gekümmert. Ihr wollt mich doch jetzt nicht umbringen. Kein Wort davon. Es steht, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ein kurzer Satz. In all dieser inneren Not, in dieser Todesangst, wendet sich David an seinen Gott. Er war ja schon der gesalbte König, schon längst. Er hatte noch Erinnerungen an die Hilfe Gottes. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und da haben wir genau dieses Harren, auf das es ankommt. Dieses Harren im Hebräischen, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, ist ein Ausdruck, der für Bogenschützen gewählt wird. Der Bogenschütze, wenn er ein Ziel anpeilt, konzentriert sich absolut, guckt nicht nach links und rechts, guckt nur auf das Ziel. Und im Hebräischen wird dafür dieses Wort harren verwendet. Wenn ich also auf den Herrn harre, dann ist das nicht nur ein mehr oder minder ungeduldiges Warten, sondern dann ist das ein bewusstes nur und ausschließlich nur auf den Herrn schauen. Das ist ein Willensakt. Und ich muss sagen, Als ich in meiner Predigtkrise war in der Nacht, als ich nicht mehr beten konnte, habe ich etwas gemacht und da bin ich Gott bis heute dankbar. Ich habe nämlich mich erinnert an meinen Konfirmationsspruch. Und an meinen Konfirmationsspruch habe ich nicht nur gute Erinnerungen. Denn als junger WK hatte ich ein sehr peinliches Erlebnis. Da predige ich in Erlangen und da kommt ein älterer Herr auf mich zu und sagt, Sie haben doch gerade über die Christen in der DDR gesprochen, sagen Sie mal, kommen Sie von dort? Ich sage, ja natürlich, ich komme aus Leipzig. Gerade noch die Kurve gekriegt vor der Mauer. Und er sagte, interessant, ich komme auch aus Leipzig. Das war noch, als die Mauer stand. Und ich sage, na, das ist ja nett. Wo kommen Sie denn genau her, Leipzig? Sagt er, aus Markkleeberg. Ja, so, ich komme ich auch. Ja, aus Markkleeberg West, Mitte, Ost. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Und dann sage ich, ja, sagen Sie mal, wer sind Sie denn? Und dann sagt er, ja, ich bin der Pfarrer dort. Ja, und das sage ich. Dann haben Sie mich konfirmiert. Und dann sagt er, ich habe Sie konfirmiert, 1955. Und lieber Bruder Kochlovius, ich habe alle Konfirmationssprüche unter Gebet ausgewählt. Was habe ich damals denn Ihnen gegeben? Und ich wusste meinen Konfirmationsspruch nicht. Das war eine Pleite. Und die ist mir aber nur einmal im Leben passiert. Dann war er in mein Spruch. Und das war gut so. Denn in dieser Nacht habe ich ihn gebraucht. Und was ist mein Konfirmationsspruch? Jesaja 40, 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Ich predige hier über meinen Konfirmationsspruch. Und was habe ich gemacht in dieser Nacht, als ich nicht mehr beten konnte? Ich habe mir ein Plakat geholt und habe diesen Spruch aufgemalt in riesigen Buchstaben. Und neulich habe ich dieses alte Plakat von 1975 in unserem Keller wiedergefunden. Und hier ist es. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Habe ich mir groß aufgemalt. Und es war wohl vielleicht eine halbe Stunde, wo ich mir diesen Spruch angesehen habe und plötzlich kam die neue Kraft. Und sie kam so unwahrscheinlich massiv, dass ich heute noch dran denke, wie ich in kürzester Zeit mir das Predigtkonzept aufschreiben konnte. Am nächsten Morgen, es war ja schon fast morgen, im Gottesdienst. Anschließend kommt meine Frau zu mir und sagt, was war denn das? Du hast heute anders gepredigt als sonst. Und ich sage dir, weißt du was? Neue Kraft. Neue Kraft gekriegt. Dieses Wort Gottes hat mich so auferbaut. Ich konnte wieder glauben, ich konnte wieder Vertrauen haben zu meinem Gott. Werde ich nie vergessen. Und seitdem, muss ich sagen, habe ich keine Predigtkrise mehr erlebt. Ist doch wunderbar. Seit 75. Also, das hält an. Das hält an. Brauchst du neue Kraft? Vielleicht brauchst du Kraft, um einem Menschen zu vergeben. Dazu braucht man ja Kraft. Jemand, der auf der eigenen Seele herumgetrampelt ist. Brauchst du Kraft? Hast du keine Kraft, ihm zu vergeben? Wir erleben in den Ehegesprächen oft, da werden alte Kamellen hervorgeholt, ja, sogenannte schmutzige Wäsche, und wir wundern uns und wir sagen, liebe Leute, wieso erzählen Sie das jetzt, was 20 Jahre zurückliegt? Ist da noch nicht vergeben worden? Haben Sie vergessen, zu vergeben, um Vergebung zu bitten? Glatt vergessen, das wird weiter durch das Leben geschleppt. Ist das nicht ein Kraftverschleiß? Brauchst du Kraft, um vielleicht eine Lieblingssünde endlich mal unter die Füße zu kriegen? Ich habe vor einiger Zeit mit zwei Predigern gesprochen, die hatten beide eine bestimmte Schwäche. sich angewöhnt. Er ist vielleicht schief ausgedrückt. Sie waren in einer Versuchung drin. Die kamen an pornografischen Internetseiten nicht mehr vorbei. Und sie sagten, das hindert uns in unserem Dienst. Wir möchten davon frei werden und haben keine Kraft. Es ist wie ein Sog. Beide Male sind wir da auf die Knie gegangen und haben den Herrn gebeten, haben auf den Herrn geharrt. So geht man, denke ich, mit solchen Glaubenskrisen um. Ich wüsste keinen besseren Weg. Harre auf den Herrn und konzentriere dich auf ihn allein und schiebe alles weg, was dich daran hindert. Wie der Bogenschütze, nur sein Ziel anguckt, macht es genauso. Ob das dann so in einer halben Stunde funktioniert, wie es damals in der Nacht bei mir war, weiß ich nicht. Da gibt es keine Patentrezepte. Aber Gottes Wort bleibt. Und Gottes Wort ist wahr. Ich möchte den noch kennenlernen, der mir beweist, dass Gottes Wort nicht wahr ist. Den möchte ich noch kennenlernen. Den gibt es nicht. Und dann empfängst du auch neue Kraft. David empfing sie. Der hatte sich kurz zurückgezogen. Und dann war er so mit neuer Kraft angefüllt. Er ging mutig, ja, mit Glaubensmut, auf seine 400 Leute zu, die noch die Steine in der Hand hatten. Kann man nachlesen. 1. Samuel 30. Ging auf die zu. Und sprach, ich habe mit dem Herrn gesprochen und er hat mir geantwortet und wir werden die Amalekiter besiegen. Wer will mitkommen? Alle 400. Wunderbar. 200 haben dann zwar schlapp gemacht, die haben dann unterwegs gerastet, aber die anderen 200, mit denen ist er los und es war ein grandioser Sieg. Die neue Kraft war da. Vor ein paar Tagen habe ich einen Rundbrief bekommen von einer 91-jährigen Zigeunermissionarin. Vielleicht ist der Name bekannt. Gertrud Wehl aus Hamburg. Und sie schreibt Rundbriefe mit 91 und hegt schon wieder neue Gedanken, in Sibirien Menschen zu bekehren. Mit 91. Pastor Kemner steht mir vor Augen. Ich habe seine letzten Lebenswochen noch sehr deutlich vor Augen. Und er plante seinen 90. Geburtstag. Und er wollte an diesem 90. Geburtstag eine Predigt halten. Über das Lutherwort. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Er hatte sich schon innerlich darauf eingestellt. Er wollte Menschen zu Christus führen. Eine Woche vor seinem Geburtstag hat ihn Gott heimgerufen und es gab dann an seinem Geburtstag seine Beerdigung. Und Paul Deitenbeck hat die Predigt gehalten. Über 1000 Leute wurden in ihrem Glauben gestärkt. Ich wünsche dir, ich wünsche mir, ich wünsche uns allen, dieses Harren auf den Herrn in Glaubensnöten. Und ich kann jetzt schon sagen, der Herr wird niemanden zu Schanden werden lassen, der auf ihn harrt. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.